Moin, gleich bei CT Uplink reden wir über 2D-Drucker, wir reden über 3D-Drucker und wir reden über Roaming. Bis gleich. CT Uplink. Tach, willkommen bei CT Uplink. Ich habe mich gerade von unserem Ethereum Mining Rig für eine Stunde losgerissen, um hier eine Sendung zu machen. Währenddessen werden wir wahrscheinlich gerade reich.
Oder läuft nicht.
Das läuft nebenan, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es schon schön warm hier. Ich bin Fabian Scherschel, heute habe ich mit dabei.
Johannes Merkert.
Urs Mansmann.
Rudolf Opitz.
Wir reden heute über Druckers. Überraschung, letztes Mal, als ich hier war, also letzte Sendung, letzte Woche, ging es auch schon über Drucker. Heute ein bisschen erfreulicher. Wir reden gleich über coole Tintenstrahldrucker, die keine gelben Punkte aufs
Wollte
Papier drucken.
Wollte ich gerade sagen. Also das, die Yellow Dots, die machen wirklich nur die Farblaserdrucker. Ich denke, das ist letztes Mal schon gut angesprochen worden.
Ja, genau. Da habe ich schon Werbung gemacht mal für deine Drucker. Dann reden wir nachher über noch über 3D-Drucker.
Über den hier.
Ein ganz neues Level von Druckerproblemen.
Ja.
Und wir müssen unbedingt übers Roaming-Ende reden. Und wir können bald alle jetzt wieder billig telefonieren oder vielleicht auch nicht im Ausland. Machen wir gleich.
Billig.
Billig ist immer gut. Fangen wir mal an.
Für kurze Zeit.
Mit dir, Rudi. Du hast hier in der aktuellen CT, schreibst du über Drucker, Tintendrucker, die auch billiger sind, weil sie mit Tanks drucken statt mit Patronen.
Sie sind sogar teurer.
Erstmal, oder?
Erstmal, genau. Der Witz ist, dass normalerweise die Druckerhersteller, also 2D-Druckerhersteller muss man da immer sagen.
ab jetzt immer 2D,
genau. Ja, genau. Jetzt geht es um ganz normale Haushaltsdrucker, die kriegt man für ein Apfel und ein Ei, wenn man nach Geiz ist geil oder Ich bin noch nicht blöd geht. Und da gibt es die 50, 60 Euro am besten gleich schon als Multifunktionsdrucker mit Scanner, mit allem drum und dran. Meistens sind es fürchterliche Plastikbomber. Trotzdem kann man eigentlich so ein Ding nicht für dieses Geld bauen. Das heißt, also die Druckerhersteller machen das Gleiche, was die Netzbetreiber mit ihren Handys machen. Du kriegst ein iPhone auch nicht für einen Euro.
Echt nicht? Verdammt.
Nein. Wenn du nicht da nebenbei noch diesen schönen, dicken Vertrag unterschreibst, so 50 Euro im Monat für irgendein, naja, lassen wir das. Die Druckerhersteller machen es genauso. Sie verkaufen meistens die Drucker zum Selbstkostenpreis, wenn überhaupt, und hoffen dann natürlich, das Geld durch die teuren Patronen wieder reinzuholen. Mhm. Und dadurch kommen eigentlich immer diese ganzen Gerüchte, ja, ich drucke hier ja mit Gold, ein Liter 1.000 Euro oder 1.400 Euro und so. Das ist das Problem, dass es eine Subventionstechnik ist. Und mittlerweile gibt es ein paar Firmen, die diese Subventionspolitik durchbrechen. Und zwar mit einem Drucksystem, die lassen die Tintenpatronen ganz weg. Das heißt,
sie bauen, ohne Tinte.
Na, ganz so nicht. Die bauen feste Tintentanks ein und verkaufen dann die Tinte einfach in Plastikflaschen für 70 Milliliter, 10 Euro, Punkt.
Wow.
Originaltinte.
Da kriegst du ja nicht mal eine Patrone für normalerweise.
Nein, da kriegst du keine Patrone. Und 70 Milliliter, das wären umgerechnet große Patronen, also XL-Patronen, 10, 12 Stück.
Wow.
Das heißt also, eine so eine Flasche reicht für 6.000, 7.000 Seiten.
Da würde man wahrscheinlich, wenn man das in den kleinen Patronen kauft, irgendwie 500 Euro für bezahlen, oder?
So ungefähr. Ich habe mal solche Rechnungen gemacht. Also erstmal dann zu den Druckern. Mhm. Bei den Druckern ist es dann so, die kosten das 3- oder 4-fache. Also ein Multifunktionsgerät, was man normalerweise für 100, 110 Euro im Laden bekommen würde, das kostet plötzlich 300, 400 Euro. Aber das Schöne ist, erstmal, es sind feste Tintentanks drin. Die sind groß, das heißt, da passt richtig was rein. Man braucht nicht andauernd neue Patronen einzusetzen. Vor allen Dingen nicht, wenn man da gerade einen Druck Job hat und sagt, ja, tut mir leid, jetzt ist die Druckpatrone wieder leer, bitte erstmal wechseln, darf man teilweise nochmal neu anfangen, ist ja auch nicht nett. Also eine schöne Sache, ich fülle sie einmal auf und das Ding druckt.
Aber die Frage ist, ist das Auffüllen auch noch eine schöne Sache oder bin ich dann von oben bis unten cyan, blau,
und trocknen die nicht das, ein irgendwann? Das kenne ich von verschiedenen anderen Systemen. Wenn ich mir so ein Refill-Set kaufe von irgendeinem anderen Anbieter, da muss ich dann die Patrone nehmen, die irgendwo anbohren und dann irgendwie zusehen mit einer Spritze oder was, die Ersatztinte da reinzubekommen. Das sieht man meistens danach aus. Also das ist da schon ein bisschen bequemer. Das heißt, es sind große Tanks, die haben Gummistopfen. Da nehme ich dann, das sind so Spritzflaschen so aus Weichplastik, mhm, mit einer Spitze, die schneide ich nur ab, fülle sie ein. Und das geht normalerweise sehr sauber. Also ich habe mich dabei noch nicht besudelt. Das geht. Das ist gar kein Problem.
Trocknen die ein, diese Druckköpfe? Ich hatte immer früher das Problem mit Tintenstrahldruckern. Ich druck nur alle 2-3 Wochen was. Mhm. Und dann funktioniert er in dem Moment, wo ich ihn brauche, garantiert nicht mehr.
Zum Thema Eintrocknen kann ich jetzt nur Erfahrungswerte bieten. Also es gibt natürlich immer andere Leute, die sagen, ja, Moment, das ist eingetrocknet. Und ich kriege auch viel Leserzuschriften dazu, die sagen, ja, ich kaufe mir sowieso, ich will lieber Laserdrucker, die trocknen nicht ein. Das sind aber alles Leute, deren Erfahrungen sind 10 Jahre alt. Und mittlerweile habe ich einige Drucker, die habe ich 3-4 Monate im Schrank gehabt. Ich hole sie wieder raus, starte einen Druck und das Ding druckt. Da sind keine Aussetzer, nichts. Ich muss noch nicht mal ein Reinigungssystem anschmeißen, dass der einmal so einen Reinigungsvorgang durchzieht. Nö. Und das sind jetzt die ganz normalen Patronen. Solange das Originalpatronen sind. Eins weiß ich, wenn sich bei mir heute noch jemand beschwert, eingetrocknete Patronen, Druckkopf kaputt, kriege ich nicht mehr sauber. Und ich nachfrage, hat er immer irgendwie Ersatztinten oder was eingesetzt?
Ja, und der Vorteil, den man hat, wenn er eintrocknet und der reinigt dann mit der Tinte, hat man wenigstens genug Tinte zum...
Das ist der Witz von der ganzen Sache. Die beste Reinigungsflüssigkeit für Tintendrucker ist die Originaltinte. Und da gibt es zumindest bei bestimmten Geräten, kann ich das auch erklären, warum. Das machen wir gleich, würde ich sagen. Erstmal, die Tinten, die trocknen eigentlich nur sehr, sehr schwer ein, wenn man das Gerät nicht gerade in die Sonne stellt und wenn man das Gerät nicht einfach irgendwie über so eine Steckerleiste mit Schalter ausschaltet, während er noch im Betrieb ist. Der Witz ist nämlich, bei Tintendruckern gibt es 2 Systeme. Einmal sollte man ihn herunterfahren, wie man es ja mit jedem PC auch macht. Dann fährt der nämlich in eine Parkposition und dichtet den Druckkopf ab. Das ist also wie beim Filzstift, wenn man den ohne Kappe liegen lässt, trocknet der auch ein. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wenn ich ihn ganz vom Strom trenne, dann setze ich auch internen Timer außer Betrieb. Das heißt, es läuft internen Timer, der kontrolliert, ich stehe schon seit 3 Wochen, wenn ich wieder eingeschaltet werde, sollte ich vielleicht mal einen Reinigungsvorgang machen. Wenn ich jetzt aber einen Stecker rausziehe und wieder reinstecke, meint der, ich muss jetzt den Worst Case annehmen, ich stehe 1,5 Jahre rum und mache eine Intensivreinigung und die kostet richtig Tinte. Das heißt also, Tintendrucker sollte man tatsächlich nicht schalten, sondern wirklich nur mit der Power-Taste ausschalten und dann lieber die 0,2 Watt, die er dann zieht, in Kauf nehmen. Das ist auf jeden Fall strommäßig viel günstiger, als die
neue Tinte zu kaufen. Strom ist billiger als Tinte.
Alles ist günstiger als Tinte, oder? Jetzt gehen wir mal wieder zurück zu diesen tollen neuen Druckern. Die sind spannend für Leute, die viel drucken, die aber jetzt nicht große gewaltige Geräte brauchen, also die für einen Haushalt sagen, ich habe einen großen Haushalt, viele Kinder, die drucken jeden Tag ihre Hausaufgaben, meine Frau druckt auch viel, ich drucke auch viel, wir ziehen so im Jahr 2.000-3.000 Seiten durch. Dann ist das genau das richtige Gerät für die Leute, denn wenn ich einmal so für 400 Euro so ein Gerät kaufe, da habe ich dann schon Mufu, da ist Fax mit dabei, da ist Scanner, allen Kram mit dabei.
Fax gibt es noch?
Das wird immer noch nachgefragt. Ja? Ja. Wollen die Leute noch haben. Das Ding ist sogar noch relativ einfach aufgebaut. Also sowas kriegt man auch für 110 Euro. In Patronenform natürlich.
Klar.
Nur, wenn ich den jetzt für 400 Euro kaufe, da ist immer nur die Firma Epson, die hat damit angefangen, die verkauft das schon seit 3 Jahren. Und die hat ein System, das kostet 400 Euro, liefert aber Tinte für 11.000 Seiten mit. Das heißt, wenn ich diese 11.000 Seiten nehme und in die Patronen des dementsprechenden Modells mit Patrone berechne, komme ich auf 1.600 Euro.
Tja, da hast du den Rucker locker wieder raus.
Das hat man ganz schnell wieder raus. Es lohnt sich halt nur nicht, wenn ich jetzt sage, okay, ich drucke mal einmal im Monat 2-3 Seiten. dann lohnt sich so ein Gerät wirklich nicht. Dann bleibt man dann doch lieber bei der Patrone. Oder wenn der auch wirklich 3-4 Monate steht, dann soll man dann doch vielleicht einen kleinen Laserdrucker nehmen. Da stört es dann auch nicht, wenn die Seiten dreimal so teuer sind wie normal.
Ich drucke ja immer in der Firma.
Ich war drucken. Da bist du nicht der Einzige.
Habe ich Nachteile bei
deswegen, der Druckqualität? Du wärst dann doch eher der Laserdrucker-Typ für zu Hause.
Wahrscheinlich.
Habe ich Nachteile bei der Qualität? Weil Tintenstrahler sind ja eigentlich ziemlich gut zum Fotodrucken und so. Aber sind die dann auch gut? Oder?
Also die Geräte, die ich getestet habe, muss ich sagen, die drucken in einer guten Qualität, je nachdem, wie ich sie einsetze. Ich hatte einen Epson und ein neues Modell von Canon. Das Epson-Gerät, das ist eher für Büro gedacht, das druckt in guter Qualität, wenn es um Text und Grafik geht. Fotos ist da nicht so toll, der kann zum Beispiel nicht randlos drucken. Mhm. Das kann wiederum der Canon. Der ist mehr auf Fotodruck ausgelegt. Der liefert wirklich sehr gute Fotodrucke. Nur die Tinten haben natürlich dann doch einen Pferdefuß, einen Nachteil. Das sind keine Pigmenttinten, das sind sogenannte Dye-Tinten. Die haben also nur flüssige Farbstoffe und die sind sehr lichtempfindlich. Also ich mache da einen Test. Ich habe da einen Tageslichtsimulator, der allerdings also mit einer gehörigen Portion UV richtig fett strahlt.
Hier ist immer so dunkel im Keller, wir haben extra einen Tageslichtsimulator.
Also das Ding ist noch eine andere Kategorie. Also wenn ich da 100 Stunden mit belichte, dann ist das ungefähr äquivalent von einem Jahr im Sonnenlicht hinter Fensterglas. Mhm. Und nach diesen 100 Stunden sind diese Dye-Tinten extrem ausgeblichen. Also speziell Rot und Gelb kannst du vergessen.
Das ist ja sehr schön in dem Artikel,
sehr schöne Bilder. Genau, da habe ich also ein schönes Beispiel gehabt. Das heißt also, wenn ich Fotos damit drucken will, dass ich aufhängen will, irgendwie einrahmen und mir ein Zimmer hängen will, muss ich von abraten, das können diese Tinten nicht.
Also das ist mehr wirklich so für
Dokumente, Rechnungen und so. Also wenn ich jeden Tag was drucke, das kommt dann irgendwo in die Kladde, wird irgendwo in die Schublade oder in den Schrank gestellt oder wandert sogar ins Altpapier, dann ist das genau das Richtige. Wer wirklich gute Fotos drucken will, die er auch aufhängen will, der muss dann wirklich ein ganz anderes System nehmen und dann auch wesentlich mehr Geld ausgeben.
Ich muss sagen, ich mag ja bei dem Canon, der hat da man kann die Tanks sehen, ne? Der hat vorne so Fenster für die Tinte.
Cool. Beim Epson kannst du es auch, nur der hat hinten da an der Seite so wie so ein Rucksack sieht das aus. Hm. Und da sieht man von der Seite die Tintentanks.
Das ist schon echt krass. Das ist schon echt Luxus so, weil Tinte ist ja teurer als Gold, ne? Da ist die ganze Geldanlage.
Und da nicht. Und der Witz ist vor allen Dingen, man bekommt eben eine neue Füllung für 6.000, 7.000 Seiten. Die kostet dann pro Farbe 10 bis 15 Euro. Also die Schwarzpatrone oder die Schwarztinte, die ist ein bisschen teurer. Die ist dann pigmentiert bei den Geräten und ist stabiler. Das heißt also, für Textdruck gilt das, was ich jetzt mit der Belichtung sagte, nicht. Das ist schon ziemlich stabil. Es sind wirklich nur die Farben, die ausbleichen.
Wo kriegt man die denn her? Also sowohl die Tinte als auch die Drucker. In dem Geiz ist geil Laden um die Ecke wirst du ja wahrscheinlich nicht kriegen.
Ja doch, also zumindest die Epson-Geräte sind schon ziemlich lange auf dem Markt. Ich bin sogar richtig stolz auf den Test. Das ist das erste Mal, dass ich einen Drucker teste, wo ich sage, ey, ich habe den schon anderthalb Jahre getestet. Nämlich den Epson, den habe ich also vorletztes Jahr, glaube ich, schon mal getestet. Und den haben wir hier behalten und haben fleißig damit gedruckt. Da waren ja 11.000 Seiten Tinte bei. Die mussten irgendwie weg. Denn ich hatte auch Angst, den jetzt wieder zurückzuschicken, weil, wer weiß, wie gut diese Gummistopfen sind. Und wir haben da dann ungefähr anderthalb Tintenfüllungen mit leer gedruckt. Das dürften so ungefähr 8.000 Seiten gewesen sein. Und gut, ich habe den jetzt einmal vor dem neuen Test habe ich einen Reinigungszyklus durchlaufen lassen. Bei der großen Menge an Tinte stört mich das dann auch nicht.
Also man kriegt die durchaus auch. Ja,
Hab jedenfalls einen neuen Test gemacht und der hat beim neuen Test jetzt genauso gut abgeschnitten wie vor anderthalb Jahren. Also ich kann sagen, obwohl das eigentlich eher so ein billigeres Gerät ist. Wobei billig muss man da jetzt also zurück sagen.
Wenn er subventioniert wäre durch Tinte.
Er ist nicht subventioniert und er ist deswegen auch teurer, weil die natürlich noch ein Schlauchsystem einbauen müssen. Da Das ist bei den Patronen nicht. Die Patronen, die sitzen meistens direkt oben auf dem Druckkopf. Da brauchen sie kein Schlauchsystem. Das kostet natürlich auch noch wieder Geld.
Ist also, aber die Tinte werden die doch nicht im Laden neben die andere Tinte stellen. Dann sehen die Leute doch, wie teuer ihre...
Also die Epson-Tinte, die müsstest du eigentlich überall im Laden bekommen. Bei der Canon-Tinte ist es was anderes. Canon ist dieses Jahr erst damit gestartet und verkauft ihr Gerät leider im Augenblick nur exklusiv über ihren eigenen Shop.
Wow.
Das heißt, das Ding kostet 330 Euro, Punkt. Da gibt es also auch keine Straßenpreise bis jetzt für. Aber die Tinte ist genauso günstig wie die von Epson. Das heißt also auch 70 Milliliter, 10 Euro, beziehungsweise 15 Euro oder 13 Euro die Schwarztinte. Das ist dann auch meistens dann so 120, 140 Milliliter.
Das ist schon
krass. Nur wenn ich jetzt mal rechne, und ich rechne ja in der Richtung gerne aus, was kostet mich jetzt eigentlich so eine Druckseite? Mhm. Und da gibt es halt eine spezielle Norm.
Natürlich.
Ja. Ich weiß nicht, ob es bei 3D-Druckern schon irgendwie eine ISO-Norm gibt, die sagt, hier, wenn du genau dieses Modell druckst, dann soll das so und so viel kosten. Und das können die Hersteller angeben?
Nee, ich glaube
nicht. Also ich habe
noch also nichts gesehen. Bei normalen Druckern gibt es das halt schon lange.
Das ist die ISO-Seite.
Das ist eine ISO-Norm und das ist ein ISO-Dokument. Das heißt also, es ist ein fünfseitiges Dokument.
Steht da so drin?
Da ist Text mit ein bisschen Grafik. Dann ist da so eine Business-Grafik mit ein paar farbigen Balken. Dann ist da noch ein kleines Foto mit bei, mit Text. Und dann ist da noch mal so eine Farbbalken-Geschichte, wo hauptsächlich das Farbsystem ausgetestet wird. Und nach diesem Dokument geben die ganzen Hersteller die Reichweiten ihrer Patronen an. Das heißt also, wenn ich mit diesem Dokument und der Patrone, und die Patrone sagt, ich bin für 550 ISO-Seiten, dann muss ich das auch rausbekommen. Das sind Tests, die haben wir auch schon mal gemacht. Und erfahrungsgemäß liegen diese meistens sogar 10% darüber, schaffen sogar ein bisschen mehr. Also das stimmt schon. Der Vorteil ist natürlich auch, diese ISO-Norm, die kann auch der Gegner, also der Konkurrent, natürlich überprüfen.
Ja, deswegen.
Und wenn dann die Konkurrenz feststellt, ja, hier, ihr habt beim ISO gemogelt, dann ist das natürlich...
Und bei so einem normalen Drucker, wie viel kostet da so eine ISO-Seite?
Ja, wenn ich so 100-Euro-Geräte kaufe, muss ich mit 12 bis 16 Cent rechnen. Das sind ja Farbdokumente. Das heißt also, ich muss auch die Farbe, die Schwarz- und Farbe, Text, alles drum und dran. Und wenn ich das jetzt diese Tintentankgeräte ausrechne, lande ich bei 0,7 Cent.
Oh, das ist...
Beziehungsweise also 0,71,
also kein Cent.
Beim Epson und 0,67, also sogar noch ein bisschen günstiger war es beim Canon. Also es ist nur marginal. Aber das sind natürlich dann schon Preise, wo ich sage... Das drucke ich eine Seite mehr. Wir haben es ja,
genau. Wir haben die Tinte, ja.
Und solange ich die auch regelmäßig benutze, brauche ich wegen Eintrocknen mir keine Sorgen zu machen. Und zumindest im Fall dieses Epson-Geräts kann ich auch sagen, zumindest anderthalb Jahre hat er bei uns richtig gut durchgehalten, ohne dass es dann doch wieder hieß, ich brauche einen neuen Druckkopf. Das wäre wahrscheinlich wieder sehr teuer geworden. Aber der hält schon richtig gut durch.
Mutti druckt noch eine Seite, sonst trocknet der Drucker ein.
Ich habe Nachfülltinte und kann trotzdem, falls es mal Ärger gibt, wegen Garantie den Hersteller angehen. Ich habe ja mit seiner Originaltinte gedruckt.
Das stimmt,
ja, klar. Das ist dann auch der Vorteil. Und die Hersteller geben auch relativ viel Garantie drauf. Teilweise sagen sie auch, also irgendwie 50.000 Seiten, 100.000 Seiten oder eben 2-3 Jahre.
Cool. Ja, also wenn ihr noch mehr wissen wollt, das steht alles hier so mit Tabellen und da sind noch Bilder, ist cool. Das ist in der aktuellen CT. Finde ich cool. Würde ich mir ja fast wieder unter die Druckerbesitzer gehen, wenn ich das so
höre. Druckst du denn so viel?
Nee, ich drucke eigentlich über, ich drücke total wenig. Ich hatte mal einen, den hatte ich halt, also ich fand das lustig, als du erzählt hast, die machen so einen Zyklus. Ne? Also wir haben neben dem Schlafzimmer so einen kleinen Raum, wo das ist halt halb Kleiderkammer und da steht halt auch noch so Geek-Zeug drin. Und da war lange Zeit unser Tintendrucker, der war am Strom. Bis er dann nachts um 4 irgendwann mal auf die Idee kam, irgendwas zu reinigen und dann wachst du auf, weil nebenan so dann habe ich das vom Strom getrennt. Wenn ich ein Netz anmachen würde, würde er wahrscheinlich
wahrscheinlich also, genau. Man kann ihn ruhig, wie gesagt, über die Power-Taste ausschalten. Dann fährt er halt in seine Parkposition und dann reinigt er auch nicht mehr, bis er wieder eingeschaltet wird.
Okay, ja, dann habe ich das vielleicht
einfach noch falsch gemacht. Man sollte ihn nicht im Schlafmodus lassen. Da kann sowas
durchaus passieren. Ja, das war es wahrscheinlich, ja.
Schlafmodus.
Vor allen Dingen, vielleicht noch ein Tipp zum Schluss. Der Schlafmodus ist auch nicht so gut, weil im Schlafmodus ist nicht garantiert, dass der Druckkopf auf der Parkposition ist.
Oh. Ja, wieder was gelernt. Ja, cool. Dann von einem Thema, wo wir Geld sparen, zum nächsten. Heute ist der, das war heute, oder? Heute ist der Stichtag.
Historisch, ja.
Also ich kann jetzt, ich fliege übernächstes Wochenende nach Dublin. Da kann ich dann einfach mit meinem Vertrag telefonieren und es kostet nicht horrendes Geld.
Roam like at home heißt.
Oh, cool.
Also es gelten in Dublin, in Helsinki, in Athen, egal wo ich bin, in der EU, gelten die Preise von zu Hause.
Wow.
Mit ganz kleinen Einschränkungen.
Das, ja, okay, minimalen da fangen wir jetzt mal, ja, erzähl mal. Also erstmal ist das ja cool, ne? Die Leute sagen ja mal, was hat die EU je für uns getan? Hier ist schon mal ein gutes Beispiel.
Ja, es ist wirklich todpraktisch. Ich muss mir da keine Gedanken mehr machen. Ich muss nicht mehr im Urlaub. Ich früher im Italien Urlaub, mein erster Weg war immer Mobilfunkshop.
Genau, erstmal SIM-Karte.
Da musste ich einen Ausweis vorzeigen. Dann haben die italienische Steuernummer ausgerechnet, die irgendwie total wichtig ist. Und habe dann eine Prepaid-Karte gekriegt für wesentlich günstiger als in Deutschland. Brauche ich nicht mehr, weil jetzt kann ich meinen deutschen Vertrag mitnehmen. Aber es funktioniert nicht für netzinterne Flatrates in einigen Fällen, beziehungsweise Community-Flatrates oder Partnertarife. Da kann es sein, je nach Anbieter, dass der den normalen Deutschlandpreis berechnet. Also quasi ein Telefonat in ein beliebiges Mobilfunknetz und eben nicht kostenfreies intern Gespräch. Das ist aber auch die einzige Ausnahme.
Das ist wahrscheinlich, weil der Provider das ja da irgendwie abrechnen muss.
Ne? Ja, weil es nicht übers eigene Netz läuft. Das sind Tarife, die quasi fürs eigene Netz gedacht sind. Und da wird ein Fremdnetz genutzt und deswegen ist es eine zulässige Ausnahme. Ansonsten gilt aber Roam like at home, es sei denn, man hat das Pech, bei einem Anbieter zu sein, der die Beschränkungen der EU übernommen hat. Das ist, nach dem, was ich jetzt gelernt habe, wohl das erste Angebot, was ich gesehen habe, Klarmobil. Es gibt eine Obergrenze, nämlich in dem Moment, wo der Anbieter zu viel drauflegen würde durchs Roaming, kann er das einschränken. Wenn er nämlich im Nationalen sehr günstig anbietet und durch die Roamingkosten dann übermäßig geschröpft würde, weil die Roamingkosten sind reguliert, die Anbieter zahlen untereinander 7,70 Euro pro Gigabyte, dann kann er den Kunden dazu heranziehen, beziehungsweise da, das kappen, bevor eigentlich das in Deutschland freie Volumen
erreicht ist. Das würde dann wahrscheinlich auftreten, wenn man wirklich so einen Spartarif hier hat, ne? Nicht wenn man irgendwie einfach, weiß ich nicht, einen Vodafone, einen ganz normalen.
Die großen Netzbetreiber machen es nicht.
Ja, oder
Haben die auch unisono gesagt, die sagen, es heißt Roam like at home, machen wir nicht solche Spielchen. Ein Problem kriege ich erst dann, wenn ich ins Ausland ziehe für längere Zeit, beispielsweise Auslandssemester, meinen deutschen Vertrag mitnehme und dann monatelang im Roaming unterwegs bin. Dann kann der Provider dann auch irgendwann mal dazwischen gehen nach 4 Monaten und sagen, so haben wir nicht gewettet, das kostet mich jetzt zu viel Geld.
Aber kann,
und kann mich erstmal abmahnen mit 2 Wochen Frist und mir dann Kosten berechnen. Und zwar genau die Kosten, die er für meine Nutzung im Ausland zahlen muss, diese 7,70 Euro pro Gigabyte plus Mehrwertsteuer.
Kann man aber auch irgendwie verstehen, ne? Das ist ja durchaus...
Es kostet den Anbieter tatsächlich Geld. Ja. Er legt da wirklich drauf. Es kostet ihm bares Geld. Und insofern ist es durchaus verständlich und nachvollziehbar.
Auch wenn
es ein bisschen komplex ist.
7,70 Euro pro Gigabyte zahlen die.
Das ist auf jeden Fall viel billiger als mein bisheriges Roaming.
Ja,
das war nämlich, glaube ich, ungefähr dieser Betrag pro Megabyte.
Ja, genau. Schon echt interessant. Ja.
Das war, glaube ich, wirklich über 3 Euro pro Megabyte.
Aber der wird noch fallen bis 2023. Wird er auf 2,50 Euro fallen pro Gigabyte. Also ist jetzt abgestuft. Dann gibt es noch für ankommende Anrufe 1 Cent pro Minute, für abgehende 3. Das sind aber auch wieder werden unter den Providern untereinander abgerechnet.
Ja, das ist auch.
Und die können natürlich auch gegenrechnen. Das heißt, wenn ich jetzt so einen Provider habe in Deutschland, da kommen natürlich auch Roaming-Gäste rein und die bringen dann Geld mit. Das heißt, die können ähnlich wie das im Internet ist, mit dem Traffic, wo dann gegengerechnet wird, solange Peering, genau. Wenn sich das ausgleicht, so ist es da auch. Wenn das gleich viel Gigabyte sind, ist es eine Null, ist ein Nullsummenspiel.
Zum Teil habe ich das ja sowieso nicht verstanden. Ich meine, ich habe dann irgendwie einen Vodafone-Vertrag, dann gehe ich nach England, bin bei Vodafone im Netz und die schröpfen mich total. Oder halt O2, ich fliege nach Spanien und bin bei Telefonica.
Weil sie es durften.
Ja, da, gibt's ja genau. Noch, da machen die noch einen Trick. Auf meiner SIM-Karte drauf ist gut versteckt, kann man abrufen, aber ist nicht so leicht zugänglich. Eine Liste drauf der bevorzugten Netze. Und natürlich, wenn ich eine Vodafone-Deutschland-Karte habe, ist da Vodafone Italien zum Beispiel als bevorzugtes Netz abgelegt, damit die linke Tasche rechte Tasche machen können. Das heißt aber auch, wenn das Netz meines, das Partnernetz meines Providers schlecht ausgebaut ist, wenn ich dann manuelle Netzwahl mache, kann es sein, dass ich ein viel schnelleres Netz kriege.
Und jetzt?
Kostet den zwar Geld, ja, aber dafür kann ich schneller surfen.
Okay, das ist nochmal ein Tipp, da kann man ein bisschen.
Also ich fahre jetzt nächste Woche nach Schottland. Das klappt, oder? Weil sie sind ja noch in der EU.
Noch sind sie in der EU.
Das wäre meine nächste Frage übrigens gewesen. Was passiert beim Brexit?
Wissen wir noch nicht. Hängt davon ab, ob es einen harten Brexit gibt. Dann müssten alle Provider mit den britischen Providern verhandeln. Und dann müssten Preise festgelegt werden. Ist die Frage, ob man dann auf Gegenseitigkeit verhandelt und dann auch wieder zu EU-Preisen anbietet. Oder ob es dann eher zu Preisen wie Weißrussland oder Ukraine ist. Das ist dann die rechtliche Stellung. Oder ob es eventuell im Zuge der Austrittsverhandlungen auch darüber Verhandlungen gibt, dass Großbritannien dann, obwohl es die EU verlässt, in diesem Roaming-Vertrag drin bleibt.
Ja, warten mal, bis die ersten paar Engländer auch auf Malle Urlaub machen. Irgendwann wollen die dann auch wieder in das EU-Roaming rein.
Die können dann nicht zurück, sondern müssen den Schulturm.
Ja, das ist, also ich bin eben mit Irland auf jeden Fall noch auf der sicheren Seite, aber
Schottland.
Ja,
Irland ist, glaube ich, keine Gefahr, aber Schottland.
Die Schweiz ist eine Gefahr, denn die Schweiz gehört nicht dazu. Die Schweiz ist A, nicht in der EU und B, nicht im Roaming-Abkommen. Na, Norwegen, Island, Liechtenstein sind drin.
Okay.
Da gibt es bilaterale Abkommen, das heißt, da gilt das EU-Roaming-Abkommen gegenseitig. Die Schweiz ist nicht mit drin.
Wundert mich irgendwie nicht.
Das heißt für die Schweizer, dass sie nicht in Europa kostenlos roamen können und für die Europäer, dass sie in der Schweiz nicht kostenlos roamen können, außer man ist beispielsweise bei einem Provider wie der Telekom, die Schweiz ausdrücklich wieder mit einschließt ins kostenlose EU-Roaming, obwohl es dazu keine Pflicht gibt. Und das ist dann schon wieder Wettbewerb. Das heißt, die werben natürlich damit und sagen, bei uns ist die Schweiz mit drin.
Cool.
Ja, gut, können sie ja auch.
Und das, also ich habe irgendwie im Internet gesehen, die haben, glaube ich, sogar einen Livestream gemacht heute, das Europäische Parlament oder so. Das war alles irgendwie.
Die sind stolz drauf. Die haben 10 Jahre lang mit den Mobilfunkanbietern, ja, man muss schon sagen, gerungen. Die Mobilfunkanbieter waren überhaupt nicht dafür, kostenloses Roaming einzuführen. Ja, die haben riesen Geld damit verdient. Das hat deren Umsatz vermehrt und der bricht ihnen jetzt weg. Und den müssen sie sich an anderer Stelle wieder besorgen. Das heißt, sie können die Preise nicht ganz so schnell senken wie bisher. Irgendwie muss das der Kunde ja bezahlen. Und da ist die Freude verständlich.
Ich muss übrigens sagen, wenn ihr das später seht, wir haben das hier am Donnerstag aufgezeichnet, nicht das, ne? Das muss man ja immer sagen.
Und jetzt kommen die Sparfüchse und sagen, in Estland kosten 50 Gigabyte 10 Euro. Ich nehme jetzt einen estnischen Tarif und nutze hier das kostenlose Roaming.
Oh Gott, ja, das sehe ich auch schon kommen, natürlich.
Und genau das funktioniert nicht, weil der estnische Provider nämlich berechtigt ist, zu prüfen, ob jemand in Estland tatsächlich wohnt oder arbeitet oder sonst wie irgendeinen Bezug zu Estland hat. Das heißt, ein Deutscher, der in Deutschland wohnt und arbeitet und sich einen estnischen Vertrag holt, den darf der estnische Provider ablehnen. Und das wird er auch, denn sonst wird er gewaltig Geld drauflegen. Gerade die billigen Provider werden da ganz, ganz stark darauf achten, dass das nicht ausgenutzt wird. Und wenn der Kunde dann zu viel zieht, greift wieder die Sonderregelung. Wenn der Provider drauflegt, kann er Geld berechnen. Und wenn sein Geschäftsmodell so gar nicht mehr aufgeht mit dem Roaming, kann er sich auch eine Ausnahme von der EU genehmigen lassen. Trifft nicht die deutschen Provider, weil die sind im europäischen Vergleich eher teuer. Aber trifft dann halt die Billigprovider anderer Länder. Sich da ein Schnäppchen zu holen, wird nicht funktionieren.
In dem Zusammenhang habe ich noch gelesen, jetzt, da hast du, glaube ich, auch drüber geschrieben, glaube ich, warst du das, dass man jetzt auch in Deutschland, wenn man eine Prepaid-Karte haben will, ab 1. Juni, glaube ich, oder was?
Ab 1. Juli.
Ab 1. Juli muss man auch einen Ausweis immer vorzeigen.
Ja, das war in vielen Ländern bisher so. Es gibt Länder, wo man das nicht muss. Das ist beispielsweise Österreich oder Niederlande derzeit. In Italien musste auch für Prepaid schon immer ein Ausweis vorgezeigt werden. Das ist ganz unterschiedlich. Aber das kann jetzt in Zukunft durchaus passieren, wenn ich mir in Italien als Deutscher einen Prepaid-Vertrag holen will, dass die meinen Ausweis kontrollieren und sagen, keine Abgabe an Deutsche.
Echt? Die können dann auch sagen?
Durch die Roaming-Verordnung. Ah, okay. Dadurch werden die Märkte stärker nationalisiert und geschützt. Ja. Und genau dieser Schutz kann dann dazu führen, dass ich eben dort einen Wohnsitz oder einen Arbeitsplatz oder Ähnliches nachweisen muss, damit ich dort einen Vertrag lösen kann.
Ja, stimmt. Also mich hat das ein bisschen gewundert, weil ich habe es ein paar Mal in England gemacht, ne, weil ich drüben war so für Konferenzen und so. Und die hat das immer überhaupt nicht interessiert. Also da könntest du einfach aufhören, die haben nicht mehr einen Ausweis kontrolliert.
Bisher haben sie ja auch am Roaming verdient, das war bisher kein Risiko für die. Und jetzt ist es ein Risiko, dass jemand dort einen Vertrag kauft und dann anschließend den nur noch im Ausland, im EU-Ausland einsetzt und dann legen sie drauf.
Klar, okay. Naja, einen brauchen wir jetzt eigentlich ja nicht mehr. Wir können ja jetzt eigentlich einfach...
Eben, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist, wozu den Aufwand? Ich nehme einfach meinen deutschen Vertrag.
Hurra, es lebe die Europäische Union. Ich finde es großartig. Endlich mal was, worüber man sich wirklich freut.
Jetzt gibt es noch was ganz Neues. Nationale Tarife. Tarife total ohne Roaming. Die lassen sich nur noch in Deutschland einsetzen. Man könnte sagen B-Netzqualität.
Das gibt es.
Das gibt's ja.
Der AfD-Tarif oder was?
Ja, genau. Nur in Deutschland einsetzbar und dafür aber 5 Euro billiger. Das machen einige Drillisch-Marken, Youfone beispielsweise.
Krass. Das hätte ich nicht bedenken.
Zeigen das aber auch ganz deutlich an. Die sagen, das ist nationaler Tarif. Achtung, kein Roaming. Und dafür kostet es 5 Euro weniger. Wenn du kein Roaming brauchst, warum solltest du für andere mitbezahlen? Den gleichen Tarif gibt es mit Roaming, 3, 4, 5 Euro teurer.
Musst du natürlich aufpassen, wenn du irgendwie so am Niederrhein wohnst oder so, dass du dann nicht in holländische Netze irgendwie.
Na, das geht ja mit diesen Tarifen nicht.
Da funktioniert das geht dann gar nicht.
Überhaupt nicht.
Kannst das auch nicht anstellen.
Gar nicht. Okay. Lässt sich auch nicht anstellen. Also die fallen dann nicht unter die EU-Roaming-Verordnung und müssen deswegen, wenn sie kein Roaming anbieten, ist das vollkommen außen vor. Aber die dürfen dann natürlich auch kein Roaming nachreichen, wenn es der Kunde will, sondern müsste dann den Tarif wechseln in einen regulierten Roaming-Tarif.
Wow, das finde ich schon krass. Frage ich mich, ob wenn du jemanden anrufst, die erstmal die Nationalhymne spielen.
Ja, naja, okay, aber immerhin geht es. Früher gab es ja eben immer wieder diese Skandale. Ja,
was heißt?
Ich wohne direkt an der Grenze.
Ja, klar.
Und mein Handy ist Roam und ich surfe mal kurz was und kriege dann 10.000 Euro Rechnung.
Ja, ich weiß nicht, wie ihr das habt. Also Schwiegereltern, erstes Smartphone, irgendwie komisch bei Android irgendwas geklickt, in Urlaub gefahren. Hm. Warum kostet das jetzt 300 Euro? Also ist alles schon vorgekommen. Ich nenne keine Namen.
Ja, und jetzt können wir wirklich sagen, cool. Danke EU. Nur man darf auch nicht vergessen, wie lange hat die EU dafür gekämpft?
10 Jahre.
Ja, ich wollte gerade sagen, das hat also sehr lange gedauert. Also ich kann mich noch an Viviane erinnern, Viviane Redding. Die hat das, glaube ich, damals angefangen. Und
Nelly Grüß.
Ja, Stili Nidi, ja.
Die beiden haben das durchgesetzt. Da haben die auch wirklich sich mit den Mobilfunkanbietern auseinandergesetzt. Das war ein Kampf. Ein harter Kampf, aber jetzt ist alles gut.
Wir sagen Danke.
Danke.
Das war großartig. So, jetzt kommen wir zu dir. Du hast hier gerade schon an deinem 3D-Drucker rumgespielt.
Genau, ich hatte nämlich vor, jetzt einen Druck zu starten.
Jetzt wird es laut eventuell.
Genau.
Sollen wir mal gucken, ob wir das lange Zeit aushalten hier. Also für die Leute, die nur zuhören, du hast einen 3D-Drucker aus China mitgebracht. Ne? Der heißt, wie heißt der, Tarantula?
Tevo Tarantula heißt der. Also die Firma ist Tevo. Also 3D-Drucker waren ja längere Zeit eigentlich relativ teure Geräte. Also man konnte irgendwie über 1.000 Euro ausgeben und hat dann ein Gerät gekriegt, was relativ frickelig in Betrieb zu nehmen war. Und inzwischen kriegt man halt solche wie den hier, die sind zwar immer noch genauso frickelig aber dafür sind sie zumindest billiger. Also man kann also den Einstieg in die Frickelei jetzt für, also der kostet 200 Dollar, wobei man halt noch Einfuhrumsatzsteuer dann zu bezahlen hat. Also im Endeffekt habe ich jetzt 270 Euro ungefähr bezahlt.
Das hört sich ein bisschen so an, als ob der irgendwie Musik nebenbei spielt.
Ja, das sind halt diese Schrittmotoren. Also man muss sich auch auf, also falls man das jetzt einigermaßen hört, man muss sich auf diese Art von Geräuschkulisse einstellen.
Ja, das hat sie im Büro stehen. Ne? Da, die Kollegen haben sich gefreut, glaube ich.
Ja, die Kollegen haben es mir irgendwann verboten, ihn weiter im Büro zu betreiben.
Ich kenne das nur von anderen Geräten. Und wo auch mein Kollege, also ich glaube immer 5-6 Stunden dauerte so ein Druck. Und die ganze Zeit war er am Musik machen. Das war nur ein etwas größeres Gerät. Also die Tonhöhe war nicht ganz so hoch wie bei dem Gerät. Aber
ja, man muss das irgendwie wollen. Beziehungsweise am besten hat man halt einen Raum, wo man das hinstellt. Und dann druckt er halt dort für sich alleine. Also das funktioniert auch meistens. Also man kann die einigermaßen...
Du kamst aber morgens auch schon mal ins Büro und...
mehrmals.
Das war ein Haufen an Filament.
Aber also ich war relativ mutig. Ich habe auch versucht, große Objekte zu drucken. Und da ist halt das Problem, wenn irgendwie was schief geht, also zum Beispiel sich der Druck von der Druckplatte löst, dann hat er natürlich nichts mehr, wo er seinen Kunststoff drauf aufbringen kann. Und dann kommt man halt wieder und hat so einen riesigen Ball, so einen watteartigen Kunststoffball auf dem Drucker liegen und irgendwie Teile liegen rundherum verteilt auf dem Boden und so. Und das sieht böse aus, aber bisher ist mir noch nichts kaputt gegangen deswegen. Also es war halt einfach also nur Verschwendung von Plastik.
Vielleicht als Tipp dabei, wenn man das tatsächlich irgendwo zum Drucken in den Keller stellt, sollte man gleich auch mal eine Webcam installieren, dass man hin und wieder mal kontrolliert.
Klappt's denn noch? Es gibt ein sehr cooles Projekt, ist das eine, wie heißt das?
Octopi.
Octopi, genau. Ich kenne die Entwicklerin, da machst du halt eine Webcam dran und dann kannst du das aus dem Netz kontrollieren, was der so macht. Du kannst dann Jobs starten. Und
brandgefährlich sind die aber nicht, oder?
Ja, also es geht. Die
Düse es geht, okay.
Sagen wir es mal so,
ein Rauchmelder dazu. Die Düse wird 230 Grad, also das ist schon so, dass da vielleicht was schmoren könnte, aber jetzt direkt in Flammen aufgehen eigentlich nicht. Und im Grunde genommen sind die natürlich so konstruiert, dass die 230 Grad nur an der Spitze von der Düse erreicht sind. Also dort ist er so warm und dann gibt es so ein Kühlelement, was... auch aus Metall besteht. Das heißt, eigentlich sind alle heißen Teile aus Metall und dann ist eigentlich, wenn das erste Kunststoffteil kommt, müsste er so bei 50 Grad oder so sein. Und selbst wenn dieser Lüfter, der da dran ist, ausfällt, wird es halt, dann wird es ein bisschen heißer, aber wahrscheinlich nicht über 100 Grad. Und das würde, also bei dem hier, ich habe das versehentlich auch mal gemacht, den ohne Lüfter zu betreiben. Ich habe es getestet. Und da ist also nichts passiert. Das hat sich auch nicht verformt, das Plastik oder so. Also das ist, glaube ich...
Ja, ich stelle mir nur vor, also wenn der jetzt wirklich sich mal völlig aufhängt und der heiße Extruder direkt in der Masse stecken bleibt.
Das hatte ich alles schon. Dann gibt es so ein Knödel.
Also es verzundert noch nicht mal oder...
Ja, doch, das verzündet so ein bisschen. Also das wird dann bröselig. Also es hat dann nicht mehr die richtige Konsistenz, sondern wird dann halt instabil.
Das hört sich ein bisschen an wie Chiptunes.
Was sind Chiptunes?
Ja, ich gebe einen aus für den ersten, der mir eine SDL-Datei schickt, die dann irgendwie den Imperial March spielt oder so.
Da habt ihr eure Aufgabe. Wir müssen aber über die Druckqualität. Also du hast ja auch für mich was gedruckt.
In mehreren Versuchen,
genau, bis
es dann richtig war.
Wir haben in mehreren Versuchen versucht, die Rocinante aus The Expanse auszudrucken. Die ist auch, also ich habe sie gerade zu Hause.
Die Rocinante hat selber eigentlich ganz gut geklappt.
Genau.
Die ging relativ gut, aber da ist so ein Standfuß dabei und der war ein totales Problem. Der hat sich mal abgelöst und dann hatte ich mal einen Schrittverlust. Dann war also in der Mitte vom Objekt war so ein Versatz drin und dann ging es halt versetzt weiter, was natürlich auch irgendwie doof ist.
Also es ist auf jeden Fall noch ein Abenteuer, muss man sagen.
Ja, was bei dem hier auch ein bisschen abenteuerlich ist, ich weiß nicht warum, aber er spiegelt mir alles. Das kann ich in der Slicing-Software kann ich das natürlich ruckzuck korrigieren, aber hatte ich einmal bei diesem Standfuß vergessen, dann stand The Expanse falsch rum, also spielverkehrt. Ist natürlich auch ärgerlich, wenn man wieder 8 Stunden gedruckt hat und es ist spiegelverkehrt. Also man muss sich auf solche Sachen einstellen und das ist einfach das Problem bei diesen Geräten.
Sind wir als Linux-Nutzer ja gewohnt.
Ja, also wer auch mit seinem Betriebssystem öfters mal frickelt und so, der kommt da schon mit zurecht. Und es macht auch irgendwie Spaß, weil man halt auch wirklich mit der Technik zu tun hat. Also den hier gibt es nur als Bausatz oder bei ganz vielen von diesen billigen ist das halt so, dass du einen Bausatz kriegst.
Gibt ja auch teurer. Ne?
Und ich habe dann irgendwie 8,5 Stunden gebraucht, bis ich den Bausatz zusammengebaut hatte. War ganz gut, also es war das Werkzeug dabei.
Bei mir 4 Tage, wenn Johnny das in 8,5 Stunden.
Also man kriegt das schon hin, aber man muss natürlich ein bisschen technisches Verständnis dafür haben, um dann halt die Riemen richtig anzubringen und so. Und
die nötige Feinmotorik wahrscheinlich auch.
Das geht einigermaßen, also man muss halt Schraubenzieher bedienen können und so, aber man muss jetzt zum Beispiel nicht die Platine löten, das ist also schon deutlich einfacher geworden. Ich habe vor Jahren mal versucht, so einen Riprap in der klassischen Ausführung zu bauen, da waren viele Sachen noch viel schwieriger und das ist also inzwischen ein realistisches Bastelprojekt, eigentlich so einen Bausatz zu bauen, also ich denke, die meisten müssten es hinkriegen.
Also so auf der, sagen wir mal, auf der Stufe eines fortgeschrittenen IKEA
IKEA ist eigentlich ein gutes Stichwort. Das hat mich nämlich bei dem hier total geärgert. Die Anleitung, die dabei ist, die ist so im Stil von IKEA. Also es sind Bilder drin, aber kein Text.
Brauchen wir auch zwei Leute und einer muss es festhalten. Aber
wahrscheinlich haben die Chinesen, die Anleitung geschrieben haben, sich gedacht, ja, das ist eh blöd, das in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Wir machen mal Explosionszeichnungen rein. Und dann kriegst du halt eine Explosionszeichnung für jede Baugruppe. Das heißt, du hast eine Zeichnung, bei der zum Beispiel hier die Y-Achse, die Aufnahmen von den von dem Schrittmotor und das Gegenlager hier hinten drauf sind. Und das Problem ist, das ist einfach ziemlich wenig, eine Explosionszeichnung für dieses ganze Ding zu haben. Das heißt, du gelangst einfach an gewisse Stellen beim Zusammenbauen, weil du halt denkst, ja, muss die Schraube jetzt so rum oder so rum? Das ist irgendwie nicht mehr wirklich erkennbar. Und dann baust du es halt irgendwie und unter Umständen musst du halt manche Sachen noch umbauen. Also
du hast ja da auch nicht aufgehört, ne? Du hast ja dann den noch gepimpt. Also hast du ja irgendwie hier mit Skateboardrollen so ein Halter für das Filament
drauf. Ja, also es ist kein Filamenthalter dabei. Also ich weiß nicht, wie sie sich das gedacht haben, weil im Grunde genommen müsste man ja dann daneben stehen und das Filament per Hand abrollen oder so. Also das war so ziemlich das Erste, was ich dann gebraucht habe, damit ich ihn halt wirklich alleine lassen kann. Also du hast
Teile gedruckt, ne? Und dann da noch so Skateboardrollen eingebaut, oder?
Genau, also Teile, die so rund sind wie die hier, wie man die designt, erkläre ich in der nächsten CT.
Okay,
also cool. Nächstes Heft erkläre ich, wie man das macht, aber im Grunde genommen also es gibt auch Konstruktionen auf Thingiverse schon. Also dieses Ding wird sehr stark modifiziert und erweitert und so. Also viele Leute nehmen das einfach irgendwie als Basis, um dann selber weiterzubauen. Und da ist es, finde ich, preislich ein ganz guter Einstieg. Aber es haben auch, also der Artikel ist komplett online dazu, der Test zu dem Drucker. Und da haben auch ganz viele online jetzt schon reingeschrieben, ja, da gibt es aber noch den anderen, der kostet nur 150 und der druckt bei mir total gut und so. Ich habe den eigentlich mehr so exemplarisch für diese Gattung von China-Konstruktionen.
Die nennen die ja einmal China-Handys, also das sind China-3D-Drucker dann wahrscheinlich.
Genau, die haben nämlich eine Sache alle gemeinsam. Und zwar, die Chinesen haben das nicht so richtig erfunden, sondern diese ganzen Konstruktionen basieren sehr, sehr stark auf diesen Rip-Rap-Konstruktionen. Ja. Also da gibt es halt eigentlich so eine Open-Hardware-Community, die sich schon seit Jahren an diesen Dingern rumkonstruiert. Und da gibt es irgendwie diesen Prusa, das ist so einer der Rip-Rap-Konstrukteure. Der hat also verschiedene Designs entwickelt, so die Urformen. Und der hier basiert also auf dem Prusa i3. Der hat also im Prinzip einfach solche Profile für jede Richtung und fährt in irgendeiner Weise auf diesen Profilen. Und dann gibt es halt je nach Drucker so kleinere Modifikationen. Also der hier, das ist vielleicht ganz interessant, der hat so Gummirollen auf Kugellagern, mit denen er jetzt auf den Profilen direkt entlang rollt. Das ist oft, nehmen die stattdessen so geschliffene Stangen einfach und haben solche Linearkugellager drauf, die da drauf entlang fahren. Also das sind halt verschiedene Ansätze, wie man das konstruieren kann. Und jetzt beim Testen habe ich das Gefühl, kann man so machen oder so. Es ungefähr kommt das Gleiche bei raus. Also.
Ich sehe, aber geführt wird es ja durch die vertikale Gewindestange.
Genau, damit also in die Z-Achse, das ist genau. Sogar wirklich eine Trapezspindel hier. Also manche haben auch einfach nur Gewindestangen, funktioniert auch, aber die Trapezspindel ist tatsächlich dafür gedacht.
Ich wollte gerade schon sagen, wie ist das denn mit der Schichtdicke beziehungsweise mit dem akkuraten Druck? Also ich habe hier eben bei deinen Sachen schon mal immer diese schönen Stufen hier gefühlt.
Ja, also
das ist ja auch eine Sache, die hängt ziemlich von dieser Gewindestange ab.
Genau, also es gibt halt verschiedene Parameter, die dann so die Qualität von so einem Drucker ausmachen. Also das hier ist halt wirklich die Einsteigerklasse, da kriege ich einen, der was druckt. Und ich bin durchaus angetan davon, die Sachen, die er druckt, sehen okay aus. Mhm. Also da kann man schon was mitmachen. Wenn man halt wirklich beste Genauigkeit haben will, vielleicht irgendwie für Tabletop-Figuren drucken will oder so, dann ist das nicht das richtige Gerät. Das ist zum Beispiel einfach nicht steif genug beim Verfahren der Achsen. Also da sind halt gewisse Toleranzen drin. Die Z-Achse ist eigentlich nicht ausreichend geführt und so. Das ist halt alles gerade so auf dem Level, dass es funktioniert.
Das heißt also, jetzt hier eine bessere Gewindestange oder eine genauere Gewindestange zu nehmen, das wäre nicht
genau, unbedingt... Also, zum Beispiel, was die Z-Achsenführung angeht, da gibt es von dem Hersteller selber schon ein Tuning-Kit für den Drucker. Also da kann ich auf der anderen Seite auch noch eine zweite Gewindestange mit einem zweiten Motor anbringen. Die Elektronik, die packt das auch, beide anzusteuern. Und dann habe ich natürlich nicht das Problem, dass das alles an diesen Rollen hängt, ob das parallel bleibt. Mhm. Das entspannt also dann die Situation ein bisschen bei der Z-Achse. Was seltsamerweise sie nicht mitliefern, was aber wohl ein häufig nachgefragtes Tuning-Teil ist. Die Z-Achse ist wohl nicht steif genug aufgehängt. Also da ist hier einfach nur so ein Kunststoffwinkel, an dem das dran ist. Und das ist wohl nicht stabil genug. Da kann man sich aber selber ein Teil drucken. Da gibt es verschiedene Designs auf Thingiverse.
Natürlich. Drucken wir noch ein Gehäuse dazu, ne?
Die Hälfte der Sachen, die du druckst, sind für den Drucker selber.
Genau.
Ja, ja, also das ist so...
Rollenhalter gedruckt.
Naja, Rollenhalter. Aber das ist ja eigentlich auch genau die Idee vom Riprap gewesen. Und dadurch, dass der halt auf dem Riprap basiert, kann ich das halt auch machen. Mhm. Und was auch ganz schön ist, der führt einfach G-Code aus. Und damit kann ich halt ganz verschiedene Slicing-Software nehmen. Also wenn ich so günstige Fertig-3D-Drucker kaufe, die sind manchmal verdongelt. Dann kann ich nur eine Software, die dabei ist, zum Slicen nehmen. Ah. Und das ist eigentlich eher schlecht, weil halt viele Verbesserungen, die es dann so gibt, auch in der Software stattfinden. Mhm. Und hier konnte ich zum Beispiel einfach Cura nehmen, was von Ultimaker die Software ist. Die gibt es kostenlos von Ultimaker, weil die natürlich davon ausgehen, dass man ihre Drucker dazu kauft. Es gibt aber Profile für den Prusa i3, das kann ich einfach einstellen. Und dann liefert mir Cura eigentlich sehr sinnvollen G-Code.
Cool, was ich noch interessant finde, was wir sagen sollten, der druckt einfach von der SD-Karte, ne?
Das genau, also cool. Da habe ich jetzt nichts weiter dran. Der hat auch einen USB-Anschluss, aber ist halt von sich aus in der Lage, also hier steckt die SD-Karte drin, ich kann sie auch umdrehen, dann sieht man sie. Also so eine Micro-SD in einem Adapter hier. Also das ist hier wirklich bequem zu bedienen eigentlich. Ich kann da in so Menüs rein und habe dieses Drehrad, mit dem ich verschiedene Menüs dann durchschalten kann. Das kann ich drücken, um dann Pause Print sollte ich jetzt vielleicht nicht machen.
Dann kannst du zum Beispiel dein Gehäuse noch drucken
lassen. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel hier Temperatur sagen, ich will...
Du kannst da vielleicht bestimmt noch so eine coole Halterung für drucken und so.
Die Temperatur der Düse jetzt auf 220 Grad runterstellen und dann kann ich das halt auch noch während dem Druck einstellen und so. Cool. Also das ist ganz praktisch. Ich kriege hier auch über diese Zusammenfassung kriege ich dann auch die aktuelle Temperatur vom Bett und von der Heizdüse. Zeigt immer mal wieder an, wo er ist. Das ist. Bei X und Y ändert sich das so schnell, dass es nicht so viel bringt. Aber bei Z sehe ich zumindest mal, wie hoch ich gerade bin. Also im Moment sind wir bei 1,4
Millimeter. Was drucken wir da eigentlich?
Millimeter. Das wird ein CT-Logo. Aber hat so einen runden Standfuß und wir sind noch bei dem runden Standfuß.
Jetzt also nicht mehr fertig.
Mal sehen, ob wir noch mit der CT anfangen.
Also 3D-Druck, da kann ich auf jeden Fall sagen, Geduld ist da oberstes Gebot. Also das dauert schon richtig
lange. Genau, also das ist auch eigentlich der Punkt, an den man relativ schnell hin will mit seinem
Drucker. Können wir den drehen gerade? Nee, ne? Oder? Im Druck?
Während im Drucken.
Damit wir das ein bisschen sehen können?
Ja, ich glaube, das wäre
im Moment sieht man halt eh nichts. Man sieht gerade, dass es ist ein schwarzes...
So eine schwarze Scheibe ist das eigentlich.
Ich muss ja sagen, bei der Rosie, an der muss ich noch ein bisschen arbeiten. Die hat so ein bisschen, du hast ja mehrere Teile gedruckt, ne? Und die sind zum Teil in sich so ein bisschen gewarpt. Die liegt gerade auf meinem Warhammer. Ich bearbeite die gerade. Genau, wenn sie fertig ist, bringe ich sie mal mit.
Das ist halt das Problem. Ne? Also 3D-Druck ist irgendwie so eine Wissenschaft für sich, weil es gibt halt verschiedene Filamente. Also es gibt PLA, was oft gedruckt wird. Habe ich jetzt bei dem nicht so gute Ergebnisse erzielt, könnte aber auch daran liegen, dass ich wenig Erfahrung mit PLA selber habe. Ich habe vor allem mit ABS gedruckt. Das ist auch das, was wir im Moment verarbeiten. Das ist der Kunststoff von Lego und der zersetzt sich dann nicht, wenn UV-Licht drauf fällt. Das ist also bei PLA, wenn man das so lange in der Sonne stehen lässt, dann wird das irgendwann spröde. Und ABS ist halt wirklich sehr haltbar und wahrscheinlich in 100 Jahren noch da. Was ich jetzt auch mit dem mal einfach ausprobiert habe, PET geht auch. Also das hier ist aus PET gedruckt. Also das ist das Material, aus dem die Pfandflaschen
sind. Wollte ich gerade sagen, Pfandflaschen.
Ja, genau. Cool. Und für jedes Material gibt es natürlich andere Druckeinstellungen. Und ABS ist auch nicht gleich ABS. Also die verschiedenen Hersteller haben dann irgendwie unterschiedliche Mengen an Weichmacher drin oder irgendwelche Zusatzstoffe, um bestimmte Effekte zu erzielen, um irgendwie das wie Holz aussehen zu lassen oder so. Und je nachdem verhält es sich halt ein bisschen anders. Also ABS zum Beispiel hat den Nachteil, dass es sich sehr gerne wenn eine Schicht gedruckt ist, dann ist sie ja erstmal warm und kühlt dann ab. Und dann kommt die nächste Schicht, aber warm wieder drauf und dann kriege ich halt thermische Spannungen im Objekt. Und die können zum einen dazu führen, dass es sich von der Druckplatte ablöst. Dann stehen die Ränder in die Luft und die Mitte sitzt dann noch auf der Druckplatte auf. Oder was bei diesem Teil mit den Rollen, also bei diesem Filamenthalter bei mir passiert ist, da gab es Risse im Material, weil die Spannungen so groß waren, dass dann die Haftung zwischen den Druckschichten an manchen Stellen nicht mehr gereicht hat. Und dann ist es dort auseinandergerissen. Das passiert mir bei PLA oder PET wahrscheinlich nicht. Aber PLA zum Beispiel bleibt relativ lange weich. Das heißt, es kann halt sein, dass es nicht schnell genug abkühlt. Das sollte inzwischen ein bisschen besser sein, weil ich hier so einen zusätzlichen Lüfter angebaut habe. Also die Elektronik hatte einen Anschluss für die Lüftersteuerung, aber der Lüfter war halt nicht dabei und der Luftkanal auch nicht.
Ach so.
Das heißt, den Luftkanal habe ich dann ausgedruckt und...
den Lüfter noch nicht, den hast du noch nicht ausgedruckt.
Der Lüfter ist so ein PC-Lüfter. Ein leiser übrigens, weil ich musste die ganzen Lüfter austauschen, weil die waren unerträglich laut, die da dabei waren.
Da haben wir ja noch Glück gehabt.
Typisches CT.
Ansonsten hätten wir uns erstmal Lüfter kaum verstanden.
Was sind da eigentlich jetzt original dabei gewesen beim Ausliefern?
Schon das meiste. Also ich habe den Lüfter über der Elektronik habe ich ausgetauscht und den am Netzteil. Also das Netzteil ist normalerweise flach, aber ich habe einen etwas dickeren Lüfter, der hat nicht mehr reingepasst, deswegen habe ich ihn oben drauf gesetzt. Und der ist ja zusätzlich, den kleinen, der ist tatsächlich original, aber das Hotend, die ganzen Schrittmotoren und so weiter, die Profile, die Riemen, die Endstops und so, das ist alles aus dem Bausatz.
Wenn er noch ein bisschen drückt, irgendwann ist der Drucker nicht mehr erkennbar. Ja, cool. Finde ich echt interessant, vor allem, weil der ist ja echt wirklich billig. Also bei 3D-Druckern hatte ich ja immer so, ja, das ist schon cool, aber eigentlich so, was man damit jetzt so wirklich machen will, außer ein bisschen hobbymäßig, ja. Ne, da jetzt irgendwie so 700 Euro für auszugeben oder wie viel das am Anfang kostet, fand ich immer sehr krass. Ja, aber so 250 ist schon.
Also es ging so in Stufen. Cool. Also erst waren es irgendwie so 2000 bis 1500 und das war dann irgendwie den meisten Leuten zu viel. Dann gab es irgendwie so eine gewisse Welle, wo dann auch so Wellemann-Geräte und so,
die hatten ja auch in der CT. Das waren doch so die ersten Geräte, die irgendwie die 1000-Marke unterschritten, so knapp.
Genau, dann hat man irgendwie so 700 Euro hat man einen Bausatz gekriegt und das war dann schon sehr attraktiv und so. Dann gab es irgendwann auch noch welche, die hatten zum Beispiel zwei Extruder für den gleichen Preis oder so. Man dachte, oh ja, wird schon besser. Aber die ganze Zeit konnte man eigentlich noch solche Rip-Raps für ein bisschen weniger bauen. Also so 500 Euro Materialkosten ungefähr. Also habe ich auch gemacht.
Vollkommen hypnotisch, oder?
Ja, wir gucken da die ganze Zeit drauf. Das ist schon cool.
Und die hier sind halt irgendwie eine neue Qualität, weil ich halt irgendwie die Qualitätsstufe von so einem Riprap ziemlich erreiche eigentlich mit so einem Bausatz und halt einfach für 250 rum einsteigen kann in das Thema. Und das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil man halt...
Okay, und wie viel hast du jetzt noch da draufgelegt, also als Bastler? Denn dann sagst du ja doch noch, ich muss das noch auswechseln, das noch auswechseln. Das heißt also irgendwie so ganz bei 200
bleibst du nicht. Ich schätze, ich habe jetzt so 60, 70 Euro an Teilen ausgegeben und vielleicht nochmal 60 Euro an Filament oder so. Also jede Rolle sind halt 20 Euro. Und die hält meistens schon relativ lang, also wenn man so kleine Sachen
druckt. Ist billiger als Drucker.
Naja, auf jeden Fall.
Also für 20 Euro kriege ich ein Kilo, wenn ich es gut kaufe.
Hier ist, sind die Filamentrollen noch nicht gechippt.
Ja, stimmt. Gibt es auch.
Das gibt wohl
hat sich aber sagen, nicht so durchgesetzt. Hoffentlich bleibt das so.
Na, dann musst du nämlich genau von der Firma auch das Filament kaufen.
Ja, vor allem, weil es so viele Varianten gibt. Und ich will ja eigentlich die freie Wahl haben, was diese Varianten
angeht. Das ist auch schon cool. Ne? Also wie du gesagt hast, du kannst die Software nehmen, die du benutzen willst. Und so. Ne?
Genau, ja.
Cool, ja. Wir drucken jetzt noch ein bisschen weiter. Beim CT-Logo sind wir, glaube ich, noch nicht.
Fängt gerade an vielleicht. Naja. Ja, er macht gerade die Basis dafür. Also eigentlich ist die...
Oh, scheiße.
Oh. Ein Gau.
Ja, genau, jetzt.
Ein Gau.
Jetzt entsteht... Okay. Nächste Woche sind wir fertig. Im nächsten Ableger haben wir es dann soweit.
Nächste Woche entsteht die... Also jetzt entsteht wirklich diese Plastikwolle, die ich
jetzt kommt der Ball. Jetzt
vorhin
kommt der
erwähnt Plastik. Habe.
Naja. Jetzt kann man auch ungefähr sehen, also...
Wie
viele Versuche brauchst du eigentlich hier mal, um sowas zu drucken?
Also, dass der Druck einfach erfolgreich ist, würde ich sagen, sind es inzwischen schon die meisten. Also ich würde mal sagen, 4 von 5 Drucken sind erfolgreich. Das hier ist eigentlich die Ausnahme, dass das hier
sich gelöst hat.
Ist Vorführeffekt. Was man aber bedenken sollte, wenn man eigene Designs macht, dann hat man meistens irgendwie in dem Design kleinere Denkfehler, wo man merkt, an der einen Ecke, da hätte ich irgendwie das Loch ein bisschen größer machen sollen und hier ist es eigentlich zu breit, sodass ich es gar nicht reinstecken kann oder sowas. Und mein Richtwert ist so, eigentlich muss man alles, was man designt, dreimal designen.
Okay, das heißt also, wenn man sich so ein Ding kauft, sollte man wirklich ein Bastler sein und keine
Angst haben auf jeden Fall.
Vor Rückschlägen.
Es ist echt was anderes als Tintenstrahldrucker. Die sind ja auch für Privatleute in Betrieb zu nehmen, auch wenn die manchmal dann fluchen, dass der Druckertreiber wieder streikt. Damit hat man immer noch deutlich mehr Stress und so oder... Positiv ausgedrückt, mehr Bastelspaß. Das liegt aber
meistens am neuesten Windows-Update.
Ja, es ist ein Hobby, ne?
Ja.
Das ist ein Hobby.
Cool. Also auch da mehr findet ihr in der CT. Vielleicht sehen wir dich ja mal
wieder. Genau, beziehungsweise online auch.
Online, stimmt.
Zudem gibt's also der Artikel ist komplett online und ich habe auch online noch ein bisschen mehr zum Aufbau geschrieben. Es gibt auch noch ein Video, wo man sieht, wie ich in Zeitraffer das aufbaue, damit man das nicht 9 Stunden angucken muss, sondern nur, glaube ich, 6 Minuten oder so.
Das verlinken wir. Und wie gesagt, wenn ihr uns Feedback geben wollt, unter dem Video, überall auf reise.de oder uplink@ct.de, weil ihr müsst Johnny ja den Imperial March schicken, dann druckt er euch was aus.
Ja, auf jeden Fall.
Da bin ich immer gespannt.
Ich druck euch, keine Ahnung, Darth Vader Kopf oder so, je nachdem, was Thingiverse so raus.
Cool. Haut. Okay, wir sehen uns nächste Woche.
Tschüss.